Wir wollen uns alle ganz herzlich grüßen an diesem Sonntagmorgen hier zum Gottesdienst. Auch alle Gäste, seid herzlich willkommen. Wir haben den zweiten Advent. Advent heißt ja Ankunft, und so in diesen Tagen, denke ich, da denken wir auch ganz besonders daran, dass unser Herr Jesus gekommen ist auf die Welt, um uns zu erlösen. Und schön, dass wir so eine Zeit haben können im Jahr, wo wir da doch vielleicht ein bisschen intensiver dran denken. Und da wollen wir zusammen ein Lied singen, mit einem Lied beginnen, wo das auch so zum Ausdruck kommt. Freue dich Welt, dein König naht. Das Lied Nummer 436.
Herr Jesus Christus, wir haben an deinen Sieg schon gedacht. Du hast gesiegt, dein ist die ganze Welt. Die Macht der Finsternis liegt nieder, hat keine Bedeutung mehr für die Entscheidungen im Himmel. Dafür danken wir dir. Und wenn jetzt Adventzeit ist, Wartezeit, Ankunft, erwartende Zeit, Herr Jesus Christus, wir dürfen Wartende sein, wir dürfen uns auf dich freuen, auf deine Wiederkunft. Wir dürfen deinem Wort vertrauen, das du gesagt hast. Und so freuen wir uns über dieses Miteinander jetzt, heute Vormittag hier. Wir danken dir für dein Wort, was du zu uns reden willst. Segne unseren Bruder, gib ihm gute, richtige Worte zu uns zum Verstehen. Öffne unsere Ohren, aber auch unsere Herzen, dass es ankommt bei uns und in uns auch Veränderungen bewirken will. Danke, Herr, dass dein Wort Veränderungen schaffen will, dass dein Wort uns auf dich hinweisen will, auf dich hinlenken will, in unserem Denken, in unserem Tun. Und nun, Herr Jesus Christus, danke, dass du in unserer Mitte bist. Wir freuen uns auf das, was du uns zu sagen hast. Amen.
Amen.
Mit Warten geht es gleich noch weiter und mit Advent. In 2. Timotheus 2, Vers 13 steht, wenn wir untreu sind, Gott ist treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Und ich finde das ein erstaunliches Prinzip von Gott, weil das gegen jeden gesunden Menschenverstand geht. Wenn wir untreu sind, er bleibt treu. Und wir lesen ja gerade Jeremia in der Bibelstunde, und generell in den Propheten kündigt Gott einen Retter an für sein Volk. Und nach dem letzten Propheten schweigt Gott so circa 400 Jahre. Und dann wissen wir, dass Jesus kommt in diese Welt, um diese Welt zu retten. Und wir lesen von Leuten im Neuen Testament, die nach 400 Jahren immer noch warten auf diesen Erlöser. Und dann ist der Zeitpunkt da, als Jesus in der Welt ist, als das Warten ein Ende hat. Wir feiern das heute als Weihnachten. Es gibt viele Leute, die sagen, Weihnachten, so wie wir es heute feiern, wäre eigentlich ein unchristliches Fest. Das stimmt soweit, aber man kann sich darüber streiten, ob wir es feiern oder nicht. Ich denke, wir feiern es, weil wir das verkündigen, was geschehen ist. Nämlich, dass ein Retter in diese Welt gekommen ist, um diese Menschheit zu erlösen. Dass er ein Leben hier geführt hat, das im Tod am Kreuz gipfelte. Aber dass Weihnachten seine Geburt der Beginn war, wo Jesus seine Herrlichkeit bei Gott eingetauscht hat gegen diese sündige Umgebung in dieser Welt. Und über diese Ankunft von Jesus in dieser Welt wollen wir noch singen. Und zwar das Lied 820 im Roten Liederbuch. Und die Jugend wird hier von vorne mitsingen.
Ja, als ich hörte, die Jugend singt ein Lied, war ich gespannt, was wird kommen. Wird es zu dem Thema passen, was ich für heute ausgesucht habe? Habe ich mich ganz toll gefreut. Danke euch. Das Warten hat ein Ende. Jahr um Jahr gewartet haben die Menschen damals und dann ist dieses Wunder geschehen. Dann ist Gott in diese Welt gekommen, ist Mensch geworden. Wir hatten ja auch am Anfang gesungen, dieses Lied 436, Freue dich Welt, dein König naht. Ja, Advent, die Ankunft. Und über diese Woche steht auch dieser Spruch aus Lukas 21, wo es heißt, seht auf und erhebet eure Häupter, darum, dass sich eure Erlösung naht. Das sind Worte aus der Endzeitrede unseres Herrn Jesus Christus, die er zu seinen Jüngern sagt. Und sie fragen ihn ja auch am Anfang, sage uns, wann dieses sein wird und was ist das Zeichen deiner Ankunft, deines Adventes und der Verendung des Zeitalters. Und da beginnt er eben, Lukas 21 lese ich, er, Jesus, aber sprach, seht zu, dass ihr nicht verführt werdet. Wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen hören werdet, so erschreckt nicht, denn dies muss zuvor geschehen, aber das Ende ist nicht alsbald. Dann sprach er zu ihnen, es wird sich Nation wieder Nation erheben und Königreich wieder Königreich, und es werden große Erdbeben sein an verschiedenen Orten und Hungersnöte und Seuchen, auch Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel wird es geben. Vor diesem allem aber werden sie ihre Hände an euch legen und euch verfolgen, indem sie euch an die Synagogen und Gefängnisse überliefern, um euch vor König und Statthalter zu führen, um meines Namens willen. Es wird euch aber zu einem Zeugnis ausschlagen. Setzet es nun fest in euren Herzen, nicht vorher darauf zu singen, wie ihr euch verantworten sollt. Denn ich werde euch Mund und Weisheit geben, welcher alle eure Widersacher nicht werden widersprechen oder widerstehen können. Ihr werdet aber sogar von Eltern und Brüdern und Verwandten und Freunden überliefert werden. Und es werden etliche von euch zum Tode, und sie werden etliche von euch zum Tode bringen. Und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Und nicht ein Haar von eurem Haupte wird verloren gehen. Gewinnt eure Seelen durch euer Ausharren. Wenn ihr aber Jerusalem von Heerscharen umzingelt seht, alsdann erkennt, dass ihre Verwüstung nahe gekommen ist. Dass alsdann, die in Judäa sind, auf die Berge fliehen und die in ihrer Mitte sind, daraus entweichen. Und die auf dem Land sind, nicht in sie hineingehen. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Ja, die Antwort des Herrn Jesus auf die Frage seiner Jünger, sag uns doch, wann wird das geschehen und wie wird es geschehen? Das Denken der Jünger und auch unser Denken ist ja auf diese Welt ausgerichtet. Und sie haben damals sicher gedacht, jetzt ist es gleich soweit. Jetzt wird der Messias unsere Hoffnungen erfüllen. Er wird die Römer aus dem Land jagen und das Reich Davids wird er wieder aufrichten. Diese Gedanken, die sind so in ihn verwurzelt, dass sie selbst nach seiner Auferstehung diese Gedanken noch hegen. Denn in Apostelgeschichte 1, Vers 6, da stellen sie ihm auch diese Frage, als er ihnen erscheint, Herr, stellst du in dieser Zeit dem Israel das Reich wieder her? Ja, hatten sie immer noch nichts begriffen. Nach die Jünger, die unterwegs waren nach Emmaus, zu denen sich ein Fremder gesellt, den sie als den Herrn nicht erkennen, und sie erzählen ihm ihre Hoffnungen und ihre Enttäuschungen. Ja, wir hatten gehofft, dass er der ist, der das Reich Israel wiederherstellen wird. Und wie sind wir enttäuscht? Und wir gehen jetzt wieder zurück in unseren Alltag und gehen wieder unserer alten Beschäftigung nach. Ja, nichts begriffen. Es gibt ja das Sprichwort, der Zug ist abgefahren. Also, wenn man Zug verpasst hat und es fährt kein neuer Zug irgendwann wieder, dann ist es wirklich zu spät. Die Jünger fragen dann an Jesus, sag uns doch, wann werden diese Dinge geschehen? Wann ist Abfahrtszeit und wo? Damit wir rechtzeitig zur Stelle sind. Und der Jesus sagt ihnen auch mal an anderer Stelle, also, ich weiß es nicht. In Markus 13, Vers 32 ist uns das überliefert, von jenem Tage aber oder der Stunde weiß niemand, weder die Engel, die im Himmel sind, noch der Sohn, sondern nur der Vater. Also wenn der Zug abfährt, kann ich euch nicht sagen, aber seid bereit. Seid ständig bereit mit gepackten Koffern am Bahnsteig. Es kann jederzeit geschehen, dass er einfährt. Und wenn ihr dann nicht vor Ort seid, nicht bereit seid, dann wird es zu spät sein. Ja, willst du es uns nicht sagen oder kannst du es nicht? Den Christen wird ja auch oft der Vorwurf gemacht, dass diese Stelle dann herangezogen wird, um die Dreieinigkeit Gottes zu hinterfragen, die Sohnschaft unseres Herrn Jesus Christus, seine Gottheit. Also wenn Jesus Gott ist, Mensch, gewordenes Wort des Vaters vom Himmel, wenn er Gott ist, wieso weiß er es nicht? Vielleicht sind euch diese Fragen schon mal vorgelegt worden. Also ich wusste darauf keine Antwort und ich möchte das jetzt auch nicht weiter verfolgen, diesen Gedanken. Jedenfalls sagt es ja Jesus, also ich kann es euch nicht sagen, nur der Vater im Himmel weiß es. Aber ich kann euch eins sagen, bevor diese Dinge geschehen werden, da wird es Verfolgung geben. Bedrängung, Diskriminierung, Benachteiligung, Hass von den Menschen, unter denen ihr lebt. Und einige von euch werden sogar das Leben verlieren, um meines Namens willen. Und da erinnern wir uns vielleicht auch an biblische Aussagen, die vielleicht dem entgegenstehen. 1. Timotheus 2, Vers 2 können wir lesen. Zuallererst fordere ich die Gemeinde zum Gebet für alle Menschen auf. Zum Bitten und Flehen, zu Fürbitten und Danksagungen, besonders für die Regierenden und alle, die Macht haben. Wir beten für den, für sie, damit wir in Ruhe und Frieden ein Leben führen können, das Gott in jeder Hinsicht ehrt und das auch von Menschen geachtet werden kann. Ein Leben in Ruhe und in Frieden zu führen. Das können wir in unserem Land. Das konnten wir eigentlich die ganze Zeit in der DDR und auch jetzt. Aber immer wieder spüren wir, irgendwie ist es dieses Leben auch bedroht. Durch verschiedene Dinge, durch Veränderungen in unserer Gesellschaft. Und der Jesus sagte auch in Matthäus 28, vor seiner Himmelfahrt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Zeit. Und da gibt es dieses Lied, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende, fürchtet euch nicht. Ich habe jetzt bei dieser Gelegenheit gemerkt, dass dieses fürchtet euch nicht, also nicht in diesem Zusammenhang steht. Aber er hat gesagt, ich bin bei euch. Ja, das kann uns doch getrost sein. Ihm ist alle Macht gegeben und er wird uns doch behüten und bewahren. Er wird doch seine Hand über uns halten. Er wird uns doch in Ruhe und Frieden ein Leben führen lassen, bis er wiederkommt oder bis wir aus dem Leben scheiden und bei ihm sind. Der Jesus sagt aber auch, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jawohl, da hat er recht, in der Welt haben wir Angst. Wir haben Angst vor dem, was kommen wird, was die Welt uns antun wird. Es war mal eine Umfrage, vor was die meisten Menschen Angst haben in dieser Welt, in unserem Land. Viele haben Angst vor Arbeitslosigkeit, ihre Arbeit zu verlieren. Andere haben Angst davor, ihr Leben nicht in den Griff zu bekommen, dass es ihnen alles über den Kopf wächst, dass sie den Überblick verlieren und irgendwann durchdrehen. Andere haben Angst davor, dass ihre Beziehung scheitert, die Ehe kaputt geht. Andere wieder haben Angst vor Krankheit, vor Anfeindungen. Ängste gibt es viele. Wir sind in der Nachfolge. Und Herr Jesus hat ja mal gesagt, seinen Jüngern in Johannes 15, Vers 20, denkt an das, was ich euch gesagt habe. Ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Eine klare Aussage. Wir sind in der Nachfolge. Wir sind mit dem Herrn auf dem Weg. Und die Wege, die er gegangen ist, die hat er auch uns bereitet. Ja, es kann sein, dass wir verfolgt werden, dass wir bedrängt werden, diskriminiert werden, dass wir benachteiligt werden, dass uns Hass entgegenschlägt und dass uns all das passiert, was den Jüngern damals auch passiert ist. Es wird ja allgemein gesagt, dass keiner eines natürlichen Todes gestorben ist, vielleicht Johannes auf der Insel Patmos an Altersschwäche, aber auch das ist nicht belegt. Ja, wie wird es uns ergehen? Was wird die Zukunft bringen? Freue dich, Welt! Dein König naht. Und in der Bergpredigt sagt er, ja gleich am Anfang seines öffentlichen Wirkens, glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und jedes böse Wort lügnerisch wider euch reden werden um meinetwillen. Am 10. November, da war der weltweite Gebetstag für verfolgte Christen in aller Welt. Gibt es eine Vereinigung, nennt sich Open Doors oder offene Türen, die sich dafür einsetzt, dass Menschen, die verfolgt werden, unterstützt werden von anderen. Und es wird geschätzt, dass allgemein 100 Millionen Menschen in über 50 Ländern momentan verfolgt werden, um ihres Glaubens willen. Sie tun nichts anderes, als dass sie an den Herrn Jesus glauben. Und deswegen werden sie gehasst, diskriminiert, benachteiligt, verfolgt und umgebracht. Also es wird geschätzt, dass alle 5 Minuten ein Mensch stirbt, um seines Glaubens willen. Also in der Zeit, wo wir zur Mahlfeier gehalten haben, sind rein rechnerisch, theoretisch im Durchschnitt 5 Leute ums Leben gekommen. Wir sind im Jahr etwa 100.000, die ihr Leben geben, nur weil sie an den Herrn Jesus glauben. Ja, der Satan verfolgt und bedrängt die Gemeinde. Und der Jesus hat ja auch mal gesagt, ich schicke euch wie Schafe unter die Wölfe. Und die Wölfe, die haben kein Erbarmen. Also, wenn dann, sagen wir mal, 2 Wölfe und 2 Schafe untereinander sind und es wird darum gewürfelt, wer die nächste Mahlzeit ausrichtet, dann dürfte vielleicht klar sein, wer da Verlierer ist. Aber dann sagt der Jesus, ich bin der gute Hirte, ich bin ja bei euch. Und das ist die gute Nachricht dabei. Open Doors heißt offene Türen. Offenbarung 3, Vers 8 heißt es, siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Die Organisation verfolgt also dieses Ziel, Türen zu öffnen, beziehungsweise durch geöffnete Türen zu gehen, die der Herr Jesus aufgemacht hat. Und sie sagen, jeder verfolgte Christ sollte mindestens einen Christen an seiner Seite wissen. Also es gibt ja weltweit 2,8 Milliarden Christen, so wird es geschätzt, ob nur eingetragen, nur dem Namen nach oder evangelikal und ganz engagiert, das sei mal dahingestellt. Aber 2,8 Milliarden stehen 100.000 Verfolgten gegenüber. Sollte es nicht möglich sein, unter diesen 2,8 Milliarden 100.000 zu finden, die für jeden Einzelnen, der verfolgt wird, einstehen? Hebräer 13, Vers 3 sagt Herr Jesus, beziehungsweise sagt uns die Schrift, kümmert euch um alle, die wegen ihres Glaubens gefangen sind. Sorgt für sie wie für euch selbst. Steht den Christen bei, die verhört und misshandelt werden. Leidet mit ihnen, denn es kann euch jederzeit genauso ergehen. Jawohl, es kann uns jederzeit genauso ergehen. Es kann ganz schnell die Stimmung umschlagen. Es kann ganz schnell eine Wende kommen, eine Regierung an die Macht kommen, die andere Gesetze erlässt. Und dann geht es vielleicht uns Christen schlecht. Das kann jederzeit passieren. Deshalb die Aufforderung, kümmert euch um die, die verfolgt werden, solange ihr noch Gelegenheit dazu habt, solange dazu noch Zeit ist. Ja, Open Doors, das ist ein überkonfessionelles Hilfswerk und das will Christen weltweit dienen. Wir haben ja draußen diese Hefte. Ich möchte dazu ermuntern, dass sie mitgenommen werden, dass ihr euch informiert darüber, was tut Open Doors. Christen sind Außenseiter der Gesellschaft. Und sie schwimmen nicht im breiten Strom. Sie schwimmen gegen den Strom. Und sie lassen sich nicht bestechen und sie gebrauchen keine Lügen. Sie machen also nicht all das mit, was die Welt tut. Und genau das ist eigentlich dann auch der Aufhänger, warum sie angefeindet werden. Es gibt über die Anfänge der Christenheit Berichte, es wurden darüber auch Bücher geschrieben, auch Doktorarbeiten. Und da heißt es zum Beispiel, um das Jahr 170 herum, die Christen seien gottlos, sie seien Feinde des Imperiums, ihre Gottesdienste seien Magie und Zauberei. Und vieles, was man im christlichen Glauben nicht richtig kannte und nicht verstand, missdeutete und missbrauchte man, um gegen die Kirche zu hetzen. So war zum Beispiel trotz der Schweigepflicht der Christen etwas über das Abendmahl bekannt geworden, nämlich, dass dabei Blut getrunken werde. Man ließ sich dazu hinreißen, das abscheuliche Gerücht auszustreuen, es handelte sich um Menschenblut oder gar um das Blut getöteter Kinder. Vor kurzem hatte ich Gelegenheit, in der russisch-orthodoxen Kirche zu sein, in Dresden, das war am 9. November. Und es war eine Führung und der Lektor, der uns dort führte, sagte, also früher feierten wir ein geschlossenes Abendmahl. Da wurde gefragt vorher, bist du getauft, bist du getauft, bist du getauft, bist du in Gemeinschaft? Und wer nicht getauft war, bitte verlassen Sie die Kirche, wir feiern jetzt das Abendmahl. Und da machten sich die Außenstehenden schon Gedanken, was machen die da drin, was feiern die? Und hat dann auch gesagt, in der Vergangenheit wurde dann immer gesagt, ja, da wird Blut getrunken. Und das führte eben zu diesen Missverständnissen, dass dann alle möglichen Verschwörungstheorien aufkamen und die Leute sagten, also dem müssen wir Einhalt gebieten. Was die dort machen im Geheimen, das ist uns nicht geheuer. Verschwörungstheorien gibt es immer wieder. Wenn zum Beispiel die Freimaurer auch eine Versammlung abhalten in geschlossenen Räumen und keiner weiß so richtig, was machen die denn da, was besprechen die, dann kommen auch oft die wildesten Gerüchte auf. Und selbst im Evangelium lesen wir davon, da waren die Samariter, die hatten da eine Gebetsversammlung an einem Ort. Da wurde dem Pilatus berichtet, du, die machen da eine Verschwörung. Die Römer gehörten auch zu denen damals, die erst geschossen haben und dann gefragt. Und da hat er also dort ein Massaker angerichtet unter den Samaritern, die friedlich zusammenkamen. Also Transparenz, was wir tun in unseren Gemeinden, in unseren Gottesdiensten, in unseren Versammlungen, das ist schon erstmal ganz wichtig. Ja, und man kann auch hier in diesen Berichten eine Parallele zur Kristallnacht ziehen in Deutschland. Denn da heißt es, gerade in Lyon und Vienne, da war irgendwann die ganze Atmosphäre vergiftet. Niemand kaufte mehr bei einem Christen als den öffentlichen Bädern, verweist man sie, auf der Straße werden sie beschimpft und verjagt. Viele von ihnen werden verprügelt, ausgeplündert und als Ruhestörer ins Gefängnis geworfen. Also das ging irgendwie ganz plötzlich los, war das so eine Bewegung gegen die Christen in diesen Städten. Und natürlich hat sich die Obrigkeit dieser Bewegung angenommen, hat sich vorne herangestellt und hat fleißig mitgemacht. Ja, da wurden also sehr viele verhaftet und es wurde ihnen auch kein fairer Prozess eingeräumt. Es gab keine Verteidigung. Ja, und 10 von den angeklagten Christen, die sind also umgefallen, hatten die Beherrschung verloren und hatten dem Glauben abgesagt. Und über die anderen wurde das Todesurteil verhängt. Ganz kurz. Ja, da gab es also dieses Gerede, dass bei den Opfermahlzeiten Menschenfleisch gegessen und Blut getrunken wird. Und das sollte dann vor Gericht so richtig nachgeprüft werden. Und die geistliche Vereinigung mit Christus, die macht man dann noch mit blutschänderischem Umgang, brachte das in Zusammenhang und deutete es schändlich daneben. Und deshalb sollte also das alles öffentlich gerechtfertigt werden. Sind wir nicht auf dem Wege dazu, dass es uns genauso ergeht? Gerade wenn Menschen aufstehen und sagen, also das, was ihr beschlossen habt, dass gleichgeschlechtliche Paare im Pfarrhaus wohnen dürfen, da sind wir dagegen. Und wir sprechen euch Kirchenfürsten die geistliche Führung ab. Und dann gibt es einen Aufschrei in den Medien und dann werden diese Menschen erstmal nur verbal in den Medien fertig gemacht. Sie verlieren teilweise ihre Arbeit. Ja, Kirchgemeinden dürfen sie nicht mehr einladen zu Referaten. Es ist ungefähr das, was damals geschehen ist und was wir auch von 1938 kennen. Dann fehlt nur noch, dass wir vielleicht irgendein Abzeichen tragen müssen, wie wir es kannten, dass Menschen den gelben Stern trugen und auch nicht in öffentliche Bäder durften, in keine Kinos, dass ihnen vieles versagt wurde, eben nur, weil sie zu dieser jüdischen Volksgruppe gehörten. Ja, die Verfolgung ging aber weiter. Und dann wurden auch die verhaftet, die in den ersten Tagen ihren Glauben abgeschworen hatten. Und für die war jetzt die Sache doppelt schlimm, denn die wurden gepeinigt nun mit Selbstvorwürfen wegen ihrer Untreue. Also es hat ihnen gar nichts genützt, dass sie gesagt haben, nee, wir sind keine Christen, wir gehören nicht zu denen, wir kennen die überhaupt nicht. Sie wurden trotzdem verhaftet. Da war doch mal was, da waren doch Menschen, die haben über euch ausgesagt, wir haben euch auch dabei gesehen. Ja, ein kurzer Bericht über die Zeit von vor fast 1900 Jahren, wie es den Menschen erging. Die Feinde des christlichen Glaubens, die bedienen sich dreier wichtiger Dinge. Also der Ast wird verleugnet und verschwiegen. Also das, was wir da gemacht haben, das war gar nicht so schlimm. Ich war gar nicht dabei. Und als zweites wird verharmlost und verniedlicht. Naja, da hat mir niemand geschadet und es war ja gar nicht so schlimm. Und was wir damals geschrieben haben, das war ein Missverständnis, das haben wir ganz anders gemeint, das habt ihr falsch verstanden. Wenn das alles nicht hilft, dann werden die Opfer verhöhnt. Da wird gesagt, naja, selber schuld, warum nehmen sie denn alles so genau, warum müssen sie denn unbedingt darauf beharren, auf ihrem Standpunkt. Ja, der Jesus sagt ja, ich komme nochmal auf den Text in Lukas zurück, wenn ihr seht, dass Jerusalem von feindlichen Heeren eingeschlossen ist, könnt ihr sicher sein, dass seine Zerstörung unmittelbar bevorsteht. Und dann Verhaltensmaßregeln, was sie tun sollen, dann sollen die Bewohner Judäas in die Berge fliehen, wer in der Stadt ist, soll sie verlassen und wer auf dem Land ist, soll nicht Schutz in der Stadt suchen. Genau das ist ja dann auch eingetreten. Also Titus hat ja die Stadt belagert, dann ist er aber kurzzeitig abgezogen. Also alle, die in der Stadt waren, die hätten Gelegenheit gehabt zu fliehen. Und die Christen haben es auch getan. Sie haben sich an die Worte erinnert. Und dann hat er die Stadt nochmal eingeschlossen und erobert und zerstört. Und natürlich sind viele dabei ums Leben gekommen. Auch wir dürfen uns daran erinnern. Gerade die Christen in den Ländern des Nahen Ostens, zum Beispiel Syrien, die fliehen vor Gewalt und Zerstörung. Das, was Jerusalem geschehen ist, das geschieht etwa in Damaskus. Da sind aber die Feinde schon in der Stadt und zerstören, was sie können. Und die Christen, die geraten zwischen die Fronten. Sie wollen eigentlich Frieden halten. Sie wollen sich nicht empören über die, die die Obrigkeit haben, über die jetzige Regierung. Sie wollen aber auch nicht mit den Aufständischen zusammenarbeiten. Und da sind sie, werden sie also von beiden Seiten bekämpft. 5000 Flüchtlinge aus Syrien hat Deutschland schon aufgenommen und am Freitag, da hat die Bundesregierung beschlossen, wir nehmen nochmal weitere 5000 auf. Wolfgang Schäuble hat ja mal gesagt, naja, wir sollten Christen aufnehmen. Und da gab es eine breite Welle des Protestes in den Medien. Vor allen Dingen die linksgerichteten Medien haben gesagt, das ist die Diskriminierung der Moslems, wir sollten alle aufnehmen, nicht nur die Christen. Warum sollten wir die bevorzugen? Der Gedanke war gut, lässt sich aber leider heute in unserer Gesellschaft nicht umsetzen. Ich habe mich gefreut über die Entscheidung, 5000 weitere Flüchtlinge aufzunehmen. War es vielleicht sogar eine Gebetserhörung des weltweiten Gebetstags für verfolgte Christen am 10. November? Und dann auch die Frage, wie gehen wir mit den Flüchtlingen um? Sind sie willkommen? Denn es heißt ja, dass wir sie uns ihrer annehmen sollen. Im Saal der landeskirchlichen Gemeinschaft, da gibt es ein sehr schönes Wandbild. Das hat mal jemand erklärt und hat dazu auch die passende Bibelstelle vorgelesen. Auch aus der Endzeit die Rede Jesu, steht aber hier in Matthäus 25, da heißt es, wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird, also wenn Advent sein wird, in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Throne der Herrlichkeit sitzen und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen und er wird sie voneinander scheiden, gleich wie der Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen, die Böcke aber zur Linken. Dann wird der Könige zu denen zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegnete meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereitet ist vor Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte und ihr habt mir zu essen gegeben, mich dürstete und ihr gabt mir zu trinken, ich war Fremdling und ihr nahmt mich auf, ich war nackt und ihr begleitet mich, ich war krank und ihr habt mich besucht, ich war im Gefängnis und ihr kam zu mir. Ja, dann fragen sie, können wir uns gar nicht erinnern, wann soll das gewesen sein? Das sagt Jesus. Wahrlich, ich sage euch, insofern ihr es einem der geringsten dieser meiner Brüder getan habt, habt ihr es mir getan. Es gibt Menschen, die gehen hin in alle Welt, verkünden das Evangelium, dienen den Menschen, bringen ihnen Hilfe im Alltag, medizinische Hilfe, bilden sie aus, bringen ihnen Lesen und Schreiben bei. Aber es gibt auch die Möglichkeit, dass Menschen zu uns kommen, dass Gott die Menschen zu uns schickt und dass wir es einfach haben. Was ihr diesen, den geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Sie kommen mit wenig an, also nicht direkt nackt, aber sie haben wenig anzuziehen. Sie haben keine Möbel für ihre Wohnung. Es fehlt ihnen an vielen Dingen. Und hier haben wir die Möglichkeit, ihnen zu helfen, ihnen zu begegnen. Und da gibt es dann immer wieder die Einwände Satans, der uns einflüstert. Das sind doch nur Wirtschaftsflüchtlinge. Die wollen doch nur besser leben. Die wollen teilhaben an unserem Wohlstand. Und andererseits heißt es, das sind Kriminelle. Die verkaufen hier Drogen und die brechen in die Häuser ein und haben nur eins im Sinn zu klauen. Ja, solche Dinge hat es gegeben. Und dann gibt es andere, die sagen, na, die können sich ja nicht benehmen. Die kommen da unten vom Norma-Markt, da haben sie irgendwas gekauft und wenn das dann aufgegessen ist, knüllen sie die Tüten zusammen, schmeißen sie einfach in den nächsten Vorgarten an der Huttenstraße. Das gibt es doch nicht. Ja, das kommt alles vor. Und das sind dann Vorurteile, die sich breit machen, die weitergegeben werden, wo gesagt wird, also diese Leute wollen wir hier nicht. Da muss die Regierung was tun, die sollen woanders hin oder eben einfach zu Hause bleiben. Sollen sie doch Frieden halten in ihrem Land, sollen sie doch sehen, wie sie zurechtkommen. Auch solchen Einflüsterungen sind wir ausgeliefert. Und bei manchen, auch unter Christen, finden diese Einflüsterungen ein offenes Tor. Was können wir eigentlich tun? Wir können aktiv werden. Und Gebet ist erstmal die wichtigste Unterstützung für verfolgte Christen. Ja, und mehr als alles andere spüren sie darin unsere Liebe und Unterstützung. Und das Gebet ist auch das Wichtigste in unserem Dienst. Und das kostet auch nichts und ist auch am einfachsten. Ja, und durch das Gebet der weltweiten Gemeinde tragen wir wesentlich dazu mit, diese Christen zu ermutigen und sie zu unterstützen. Gerade wenn wir uns eins machen in diesem Anliegen. Da gibt es also hier dieses Monatsmagazin. Da wird dazu aufgefordert, für ganz bestimmte Projekte zu beten. Hier war es Vietnam und Laos im Monat November. Wir können dieses Heft bestellen. Wir können aber auch eine Gebets-CD bekommen, wo nochmal ganz gezielt dazu aufgefordert wird, für ganz bestimmte Menschen unsere Hände zu falten. Das sagt einer aus Vietnam, Bruder Thach, ich habe die Einheit in Christus schätzen gelernt, denn die Beter weltweit haben mich motiviert, weiter zu kämpfen. Menschen zu ermutigen, nicht aufzugeben, ihren Glauben nicht zu verleugnen, standhaft zu bleiben. Informiert bleiben. Aus Wissen erwächst Handeln. Jesus sagt, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Es sind oftmals brutale Übergriffe auf Christen mit vielen Toten und niedergebrannten Kirchen. Sicher haben wir schon davon gehört, dass auch gerade zu Gottesdiensten Handgranaten durch Fenster geworfen werden und Menschen ums Leben kommen. Gerade in dem Moment, wo sie Gottesdienst feiern, wo sie ihre Hände falten, um anzubeten, geschieht ihnen dies. Und oftmals berichten die Medien ziemlich wenig darüber. Also nur wenn es spektakulär ist, dann steht es in der Zeitung, was geschehen ist. Wenn ein einzelner Mensch ums Leben kommt, ist es meistens kaum einer Meldung wert. Ja, und wie gesagt, pro Stunde 12 Christen, die ums Leben kommen, um ihres Glaubens willen. Ja, haben sie eine Stimme irgendwo, der für sie spricht, der sie unterstützt in dieser Welt, das den Finger in die Wunde legt, das sagt, das und das ist dort geschehen, das ist doch ungerecht, das ist gegen die Menschenrechte. Da müssen wir doch etwas tun, da müssen wir aufstehen. Obendurs, das will das Sprachrohr sein. Und es berichtet auf ganz unterschiedlichen Wegen von der Bedrängnis verfolgter Christen. Ja, und die Informationen sind wichtig, die sollen uns bestärken, konkret zu beten und zu helfen. Und dafür ist auch dieses kostenlose Monatsmagazin eine gute Anlaufstelle. Was können wir noch tun? Wir können schreiben. Schreiben ist eine Ermutigung für verfolgte Christen. Da schreibt die Witwe eines ermordeten Pastors aus dem Iran, jeder Brief war wie der Besuch eines Christens oder die Umarmung eines Freundes. Ein persönlicher Brief in schweren Zeiten mit Worten des Trostes, der ermutigt. Das merken wir vielleicht selbst, wenn wir krank sind und bekommen Briefe von Geschwistern oder wir haben Trauer, weil ein naher Angehöriger heimgerufen wurde, Worte des Trostes, die uns ermutigen, die uns gut tun. Ja, Anteilnahme. Wir haben euch nicht vergessen, auch wenn sich eure Situation nicht verändert, dann schenkt doch diese Verbundenheit Kraft. Und sie dürfen wissen, diese Menschen, sie sind nicht allein. Was können wir noch tun? Wir können zum Beispiel einen Referenten einladen in unsere Gemeinden. Wir haben hier das Vorrecht, einen Mitarbeiter, Bruder Matthias Scheider, der Öffentlichkeitsreferent von Obendurs, er bereist also bundesweit Gemeinden und hält dort Vorträge, informiert. Er wohnt hier in Chemnitz und er wird uns am 22. Januar zu einem Informationsabend besuchen und zu uns kommen. Beistand für Christen in größter Not. Es gibt dann noch Petitionen. Es gibt also Unterschriftenlisten. Auch Idea Spektrum, die berichtet immer mal von dem Gefangenen des Monats. Und wird dazu aufgefordert, ihr könnt hier uns Mails schicken, ihr könnt euch in Listen eintragen und dann können wir etwas tun. Das schicken wir weiter an die Botschaften des Landes, wo dieser Bruder oder die Schwester inhaftiert ist und dann tut sich oftmals was. Dann hört man davon, jawohl, dieser Gefangene ist freigekommen. Der öffentliche Druck, der hat sich ausgewirkt. Aber nicht nur der öffentliche Druck, es sind auch die Gebete. Die sind also ganz wichtig, dass Herzen bewegt werden, dass Staatsmänner umdenken und sagen, naja, wenn wir jetzt so in der Schusslinie stehen, da wollen wir nachgeben, dann soll er seine Freiheit bekommen, dann soll er halt ausgewiesen werden. Es gibt Möglichkeiten. Denkt an die Gefangenen, als wärt ihr Mitgefangene und an die Misshandelten, weil ihr auch noch im Leibe lebt. Lesen wir in Hebräer 13, Vers 3. Es ist wichtig, an diese Menschen zu denken. Für viele verfolgte Christen ist eine Petition, die von 10.000 Menschen unterzeichnet wird, ein Zeichen der Ermutigung. Wir haben euch nicht vergessen, ihr seid nicht alleine. Es gibt viele, die zu euch stehen. Hebräer 13, Vers 2 heißt es, die Bruderliebe bleibe, die Gastfreundschaft vergesst nicht, denn durch dieselbe haben etliche ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Wir hatten jetzt im Seniorennachmittag auch über Engel gesprochen, dass gerade in der Weihnachtszeit der Engel Gabriel vielen erschienen ist, dem Zacharias, der Maria und dem Traum, dem Josef und den Weisen und auch den Hirten auf dem Feld. Ja, Engel können zu uns kommen. Engel sind aber nicht immer so sichtbar, dass sie auch als Engel erkannt werden. Vielleicht sind auch die Flüchtlinge, die Ausländer, vielleicht sind das auch Engel, die Gott zu uns schickt. Thomas Schirmacher, der Sprecher für Menschenrechte der weltweiten Allianz, der sagt, die meisten Ausländer haben noch nie eine deutsche Wohnung von innen gesehen. Und sie würden es sich wünschen. Und die meisten Menschen in Deutschland haben aber nicht den Mut, sie einzuladen. Engel entsprechen in ihrem Äußeren nicht immer unseren Vorstellungen. Sind wir, bist du vorbereitet auf den Advent, auf die Ankunft des Königs der Könige, den Herrn der Herrlichkeit? Lass uns eintreten, solange wir noch in Ruhe und Frieden leben, für die, welche die Welt hasst und verfolgt. Amen. Wir wollen ein Lied singen, das Lied 503, wo es heißt, Lobpreiset unserem Gott. 503.
Nun sind wir durch dieses letzte Lied wieder erinnert worden, lieber Herr, an die Auswirkungen deines Sieges damals auf Golgatha, wie wir es schön bedacht haben, heute Morgen. Wir dürfen uns freuen auf dein Wiederkommen, auf das Sichtbarwerden deines Sieges, in dem Wissen, dass sich die Dinge in einem Nu ändern werden, dass die zunehmende Dunkelheit, das überhandnehmende Unrecht, die Schuld um uns herum, die uns so belastet, mit einem Mal enden wird und dass eine Zeit anbricht, in der das alles nicht mehr sein wird, in der wir dich sehen, wie du bist, in der du die Regierung dieser Welt sichtbar antreten wirst. Ach Herr, wir freuen uns auf diesen Tag. Wir leben so in der Erwartung deiner Ankunft, wie wir es uns gesagt haben. Lass diese Erinnerung in uns wach bleiben. Mehr wach werden. Lass uns in dieser Hoffnung leben. Immer mehr auf dich blicken. In die Richtung, aus der du kommst. Dass wir bei dir sind. Jetzt schon. Danke für dieses Zusammensein jetzt. Für alle guten Gedanken von dir her, die in unser Herz gekommen sind. Lass sie uns festhalten. Und geh auch mit uns, wenn wir auseinandergehen. Amen.
Amen.
Ich möchte euch einen Dankbrief vorlesen. Liebe Strickerinnen des Chemnitzer Nadelclubs, rechtzeitig auf die kalte Jahreszeit sind die 4 großen Postpakete bei uns in Berneck angekommen. Wir danken Ihnen vielmals für die vielen wunderschönen Handarbeiten. Danke für alle warmen Mützengarnituren, die tollen Pullover, Westen, den Socken mit den lieben Püppchen und vieles mehr. Wir sind sicher, dass sich die Empfänger sehr über die warmen Handarbeiten freuen werden. Mit unserem nächsten Hilfstransport leiten wir Ihre Liebesgaben nach Craiova in Rumänien weiter. Veränderte, bessere soziale Umstände machen noch keinen besseren Menschen. Auch wenn es unsere Pflicht ist, die Not anderer zu lindern, ist Hilfe ohne das Angebot des Evangeliums wenig sinnvoll. Darauf setzen wir auch in der Ethos-Schule. Unsere Schüler sollen zur verantwortungsvollen, lebensbejahenden, beziehungsfähigen und gottesfürchtigen Menschen heranwachsen durch die Kraft des Evangeliums. Anfang Oktober besuchte ein Team der lokalen Zeitung überraschend die Ethos-Schule in Craiova für ein Interview. Die Journalisten stellten Fragen, studierten die Schulordnung und sprachen auch mit einigen Eltern unserer Schüler. Der ausführliche Bericht, der daraufhin in der Zeitung erschien, war des Lobes voll. Interessant waren auch die zahlreichen positiven Kommentare dazu aus der Bevölkerung. Es ist für uns eine große Ermutigung zu erleben, dass unser Zeugnis in der Stadt Spuren hinterlässt. Wir wünschen Ihnen allen eine gesegnete Adventszeit und gottesreichen Segen für Sie und Ihre Angehörigen. Mit freundlichen Grüßen, Anita Berger, Ethos Open Hands. Dann muss ich den Geschwistern noch eine traurige Mitteilung machen. Am vergangenen Mittwochnachmittag ist unser Bruder Eckhard Grassow heimgerufen worden. Seine Frau, die Heidi, hat uns am Donnerstagvormittag davon informiert. Er ist, wie sie sehr betonte, trotz großer Atemnot friedlich eingeschlafen. Es gibt noch keine Hinweise über Termine für die Beisetzung und dergleichen. Das wird uns sicher noch später bekannt gegeben.
Liebe Geschwister, meine Frau,
Christina war die letzten 5 Monate in Chemnitz gewesen und hat vollzeitlich ihre Mutter betreut und gepflegt, die zum Liegen gekommen war. Und es gab einige Tiefpunkte, wo uns Gott immer wieder rausgeholt hat. Und sie ist jetzt am Freitag vor 8 Tagen an den Händen ihrer Tochter hinübergegangen, nicht entschlafen, einfach entgangen. Und wir sind dankbar, weil sie nochmal im Frühjahr dieses Jahres bewusst ihr Leben Jesus anvertraut hat. Und kommenden Dienstag, 14 Uhr, wird die Grablegung in St. Nikolai sein.
Ja, wir wollen wirklich an die Angehörigen derjenigen denken, auch im Gebet, die ja, Leute verloren haben, wo Leute entschlafen sind. Ich habe noch 2 Sachen anzusagen. Und zwar für heute Abend ist noch ein besonderer Lobpreisabend in der Erlöserkirche in der Methodistengemeinde auf der Dresdner Straße mit Richard Breen aus Uganda. Ich weiß nicht, wer den kennt. Veranstalter ist die Chemnitzer Brücke heute Abend 18 Uhr. Ich hänge nachher den Zettel auch nochmal draußen dran. Und dann gibt es noch zu sagen, nach dem Gottesdienst, jetzt in circa 10 Minuten, vielleicht wollen wir noch ein Chorlied üben für Weihnachten mit der Simone zusammen. Und es wäre schön, wenn sich da auch viele beteiligen würden. Ansonsten wünschen wir uns allen noch einen gesegneten Sonntag. Alle Gäste nehmt Grüße mit in eure Heimatgemeinden. Und Gott befohlen, auf Wiedersehen.